Sie haben einige Stichworte genannt. Das Interessante ist, dass seit meinem Amtsantritt wir so tun, als gibt es zwei Debatten nebeneinander. Nämlich die Debatte über unseren Umgang mit den tiefgreifenden Veränderungen der sicherheitspolitischen Herausforderungen und dann die Debatte über die Neuausrichtung der Bundeswehr. Und erstaunlicherweise, wenn Sie sich die Presse und zum Teil auch die Bewertung von Experten betrachten, erstaunlicherweise werden diese Themen meist getrennt voneinander diskutiert, als hätten sie nichts miteinander zu tun. Das ist aber falsch. Neuausrichtung und Veränderungen in unserem sicherheitspolitischen Umfeld sind zwei Seiten einer Medaille. Oder anders formuliert, die Neuausrichtung ist eine sicherheitspolitisch notwendige Verbindung mit unserer sich verändernden Welt. Und diesen Punkt möchte ich Ihnen heute erläutern. Risiken und Bedrohungen haben sich in den letzten 100 Jahren erheblich verändert. Um 1900, so der Militärhistoriker Martin van Krefeld, ich zitiere, zweifelte niemand daran, dass eine Großmacht ausschließlich von einer anderen Großmacht wirklich in Gefahr gebracht werden konnte. Der Kalte Krieg schien dieses Verständnis von Machtpolitik zu bestätigen. Nach den Kriegserfahrungen des 20. Jahrhunderts und unserer Einheit in Freiheit leben wir Deutsche heute zum ersten Mal ringsum von Partnern umgeben, friedlich in der Mitte Europas. Aus dem potenziellen und geteilten Frontstaat Deutschland ist eine normale europäische Führungsmacht geworden. Artikel 87a des Grundgesetzes sagt, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Zur Verteidigung. Was bedeutet das? Interessanterweise stand da nie Landesverteidigung. Und unter Juristen ist es heute nahezu unstreitig, dass das Wort Verteidigung im 87a des Grundgesetzes mehr ist als Landesverteidigung. Auch sicherheitspolitisch ist Landesverteidigung heute faktisch Bündnisverteidigung. Sicherheitspolitik ist, Sie haben es angedeutet, heute nicht mehr vorrangig geografisch definierbar. Internationale Krisenprävention und Krisenbeseitigung, das ist heute auch Aufgabe der Bundeswehr und Teil der internationalen Verantwortung Deutschlands. Wir erleben, meine Damen und Herren, heute eine Vielzahl von Risiken und Bedrohungen, die regional und zeitlich in unterschiedlicher Intensität und Kombination auftreten. Wir haben die klassisch symmetrischen Konflikte nach wie vor, wir haben die asymmetrischen Bedrohungen, Sie alle kennen die Beispiele. Anderswo muss ich sie näher erläutern, vor diesem Kreis glaube ich nicht. Ich nenne nur die Stichworte Terrorismus, Afghanistan, Pakistan, das Versagen von Staatlichkeit, Somalia, Jemen, neuerdings Mali, Iran, Piraterie, Balkan, Kosovo, Sudan, mögliche Gefährdungen kritischer Infrastrukturen und Informationsnetzwerke. Viele dieser Entwicklungen können zu jeder Zeit auch unser sicherheitspolitisches Handeln erfordern. Eines machen diese Beispiele jedoch auch deutlich. Wir müssen uns auf eine große Anzahl von möglichen unterschiedlichen Einsatzszenarien vorbereiten, und zwar nicht nur geistig, sondern auch personell, instrumentell, organisatorisch, im Bündnis, in der EU und in den Vereinten Nationen. Wahrscheinlicher als Landesverteidigung und Bündnisverteidigung sind heute Einsätze der Bundeswehr zur Krisenbewältigung und Konfliktverhütung über Grenzen von Nationalstaaten hinweg, nahezu überall in der Welt. Und diese potenziellen Einsätze sind es auch, die vorrangig unsere Fähigkeiten, unsere Ausrüstung, unsere Strukturen bestimmen müssen. Niemand von uns drängt sich nach Einsätzen. Aber wenn sie politisch gewollt und entschieden sind, muss die Bundeswehr einsatzbereit und einsatzfähig sein. Als Mitglied der internationalen Gemeinschaft wird Deutschland künftig eher häufiger gefragt werden, wenn es darum geht, Verantwortung zu übernehmen, auch militärisch. Auf diese Anfragen müssen wir angemessene und glaubhafte Antworten geben können und können dürfen. Positive und negative. Bündnistreu und selbstbewusst. Unmittelbar damit verbunden ist die Frage, über welche Fähigkeiten die Bundeswehr verfügen soll. Und genau da ist die Verbindung zur Neuausrichtung der Bundeswehr. Brauchen wir ein eher enges, auf spezifische Fähigkeiten begrenztes Fähigkeitsprofil oder aber ein breites, umfassendes Profil? Das ist eine strategische Frage, die sich heute wohl jedes Land stellen muss. Die Niederlande zum Beispiel haben hier gesagt, wir verzichten vollständig auf Kampfpanzer. Oder um es für Sie praktisch zu machen, Sie haben sich schon alle einmal auf ein Examen vorbereitet. Da gibt es zwei Methoden. Entweder lernt man auf Lücke oder man bereitet sich auf alle Fächer vor. Lernt man auf Lücke, ist die Vorbereitung auf die Fächer, auf die man sich vorbereitet, besser, als wenn man sich auf alle vorbereitet. Wenn aber das Fach drankommt, was man auf Lücke gelernt hat, ist man ziemlich schlecht vorbereitet. Das Ziel ist klar. In einem wenig vorhersehbaren sicherheitspolitischen Umfeld geht es im Kern immer darum, möglichst viele geeignete politische Optionen für das eigene Handeln verfügbar zu haben. Wir müssen uns also auf, jetzt kommt es die Analogie zum Lernen, wir müssen uns also auf vieles gut vorbereiten. Was bedeutet, dass wir nicht auf alles sehr gut vorbereitet sein können, aber eben auch auf nichts ganz unvorbereitet. Welche Bundeswehr braucht Deutschland, um dieses Ziel erreichen zu können? Die Vielfalt und Bandbreite potenzieller Konflikte und Einsätze fordern von Deutschland einsatzbereite und bündnisfähige Streitkräfte. Und das heißt nichts anderes als die Fähigkeit zum flexiblen Einsatz im gesamten Aufgabenspektrum. Flexibilität in diesem Sinne bedeutet Breite. Die Bundeswehr benötigt ein breites Fähigkeitsspektrum. Von der Hilfeleistung über die Unterstützung beim Katastrophenschutz, die humanitäre Intervention, den Kampf gegen den internationalen Terrorismus, die Evakuierung deutscher Staatsbürger, für mehrjährige Stabilisierungsoperationen, die Unterstützung von Partnerstreitkräften und natürlich bis hin zur Bündnisverteidigung. Also helfen, schützen und kämpfen können. Was heißt das für uns konkret und was heißt das für die Neuausrichtung? Stabilisierungsoperationen sind heute länger und härter geworden. Sie fordern eine neue Gewichtung von Fähigkeiten. Heute stehen häufig nicht mehr die Großverbände im Vordergrund, Korps, Divisionen, die die Basis der Kriegführung im letzten Jahrhundert waren. Eher stehen wir vor asymmetrischen Bedrohungen durch Teilzeitkrieger, die nicht ohne weiteres als Kombattanten erkannt werden. Wir erleben versteckte, ferngezündete Sprengladungen, aufgebrachte Menschenmengen, die unsere Soldaten angreifen, Piraten, die in erster Linie die private Handelsschifffahrt und nicht unsere Marine bedrohen. Vor dem Hintergrund dieser anspruchsvollen, aber eben sehr unterschiedlichen Herausforderungen würde jeder von uns sicher Breite und Tiefe bevorzugen. Das ist aber nicht nur unbezahlbar, das geht auch gar nicht. Zwischen Breite und Tiefe gibt es übrigens nicht nur bei dem Thema, was ich jetzt vortrage, immer ein Spannungsverhältnis, das austariert werden muss. Es geht bei der Neuausrichtung der Bundeswehr deshalb darum, die erforderlichen Fähigkeiten effizient mit leistungsfähigen Waffensystemen und moderner Ausrüstung zu hinterlegen, eine entsprechende Organisationsstruktur zu haben und physisch und charakterlich geeignete Menschen als Soldaten auszubilden. Und es muss gelingen, diese geforderten Fähigkeiten innerhalb des vorgegebenen Budget- und Zeitrahmens zu realisieren. Bereits vor 12 Jahren hieß es im Abschlussbericht der sogenannten Weizsäcker-Kommission, ich zitiere, die Bundeswehr, die sich dort beschränkt, wo das möglich ist, schwächt sich nicht, sondern steigert ihre Leistungsfähigkeit. Zitat Ende. Heute wie damals gilt, weniger führt nur auf den ersten Blick zu schrumpfenden Handlungsspielräumen. Verzicht muss aber intelligent geübt werden, damit er auch innovativ sein kann. Meine Damen und Herren, die Bundeswehr erfüllt seit Jahren erfolgreich ihren Einsatzauftrag. Inzwischen waren mehr als 300.000 Bundeswehrangehörige im Auslandseinsatz, darunter viele auch mehrfach. Wir wissen nicht genau, wie viele Einzelpersonen das sind. Wir müssten sonst jede Personalkarte ziehen und durchzählen. Aber 60.000, 70.000, 80.000 werden es schon gewesen sein. Sie alle haben einen guten Job gemacht, ihren Auftrag erfüllt und ihren Beitrag für den Frieden und die Sicherheit Deutschlands und der Welt geleistet und dabei auch zur internationalen Anerkennung Deutschlands beigetragen. Aber wahr ist auch, trotz aller Anpassungen und Reformen der vergangenen Jahre ist die Bundeswehr auch heute noch nicht hinreichend auf die aktuellen sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen ausgerichtet. Ein Beispiel. Die Bundeswehr gibt derzeit knapp ein Viertel des Verteidigungsetats für Investitionen aus. Das ist nicht schlecht. 95% davon aber sind durch Aufträge aus weit zurückliegenden Jahren gebunden, zum Teil für Großgeräte, die so in der Zahl oder Ausstattung wir nicht mehr brauchen. Das ist sicherlich nicht sehr innovativ. Wir sind nicht die einzige Nation, die sich darüber Gedanken macht, wie man die eigenen Strukturen an die veränderten sicherheitspolitischen Herausforderungen anpassen kann. Sehr weit vorne und sehr gut hat es Polen gemacht. Wir werden in Frankreich in den nächsten Wochen entsprechende Überlegungen und Entscheidungen erleben. Großbritannien ist mitten in diesem Prozess. Aber auch Irland, die baltischen Staaten, Norwegen, Polen, Schweden, alle arbeiten zurzeit an Plänen zur Anpassung ihrer militärischen Strukturen. Klar ist, die neu auszurichtende Bundeswehr braucht hinreichend verfügbare, hochprofessionelle, durchhaltefähige Einheiten, die mit moderner Technik ausgestattet, mobil und schnell verlegefähig sind. Diese Einheiten müssen modular auf die jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden, tailored to the mission. Sie müssen schnell und flexibel auf veränderte Situationen reagieren können und zu den Streitkräften unserer Verbündeten interoperabel sein. Das ist auch notwendig, um als Rahmennation in Einsätzen Führungsaufgaben übernehmen zu können. Unsere Partner können dann mit ihren Fähigkeiten modular ergänzen oder eben umgekehrt. So und nur so können wir dann auch jeweils die entsprechende Tiefe für länger andauernde Operationen erreichen. Cyberangriffe werden nicht durch Kampfverbände gestoppt und im Gegenangriff einer Division zerschlagen. Hier brauchen wir leistungsstarke Teams aus Computerexperten. Für andere Operationen brauchen wir aber auch weiterhin modernstes Großgerät wie auch noch Panzer, Kampfflugzeuge, Fregatten. Hinzu kommen einige Lessons learned aus Afghanistan. Nahezu jedes Einsatzkontingent wurde aus den Erfahrungen des vorherigen Kontingents verändert. Frei nach Moltke, kein Plan überlegt die erste Feindberührung. Das stellt die Truppe vor große Herausforderungen. Denn von der einsatzvorbereitenden Ausbildung bis hin zum Wirken als schlagkräftiges Team zusammen mit den afghanischen Sicherheitskräften ist es ein weiter Weg. Nun ein paar Beispiele, was das alles bedeutet. Im Heer wird zukünftig die Brigade die Fähigkeiten zu einem leistungsfähigen Ganzen integrieren. Mit ihrem breiten Spektrum an Kampftruppe und Aufklärungspionier und Versorgungskräften stellt die Brigade in sich einen flexiblen und dem bestgeeigneten Verbund dar. Dieser Verbund wird gegebenenfalls unter Stärkung von Fähigkeiten anderer Organisationsbereiche bedarfsgerecht zusammengestellt und ausgebildet. In der Marine zum Beispiel werden in den Einsatzflottillen maritime Expertise und Waffensysteme so zusammengefasst, dass wir Einsatzmodule aus festen Strukturen beschicken können. Oder ein anderes Beispiel. Für einen Marinesoldaten war es und ist es selbstverständlich, dass er sein Schiff hat. Wenn aber ein Schiff vor der Küste Somalias ist und das Schiff einige Wochen für den Hin- und einige Wochen für den Rückweg braucht, ist das Auswechseln eines Schiffes für die Einsatzverfügbarkeit vor Ort schlecht. Also werden wir in der neu ausgerichteten Bundeswehr dazu übergehen, dass wir für ein Schiff 2 bis 3 Besatzungen haben. Wird die Besatzung zu einer Fregatte nach Somalia gefahren. Das klingt einfach, ist aber eine tiefgreifende Mentalitätsänderung für die Marine. Verändertes sicherheitspolitisches Umfeld wirkt sich auch auf die Infrastruktur und die Stationierung der Marine aus. Die heutige Infrastruktur folgt teilweise noch der Logik des Kalten Krieges. Damals gab es eine Zweiteilung. Die Häfen an der Ostsee, die Marinestationierung an der Ostsee, diente dazu, einen Ausbruch der sowjetischen Flotte über die Ostsee zu verhindern. Das war ihr Auftrag. In der Nordsee hatte die Marine die Aufgabe, Nachschubwege offen zu halten bis zur NATO-Nordflanke. All das hat sich heute geändert. Die Ostsee ist noch wichtig, auch als Übungsgebiet, aber nicht mehr so wichtig, wie sie war. Das ist zum Beispiel der tiefere Grund, warum zum Beispiel Wilhelmshaven und nicht etwa Kiel oder Glücksburg der große Marinestandort sein werden. Fähigkeitsschwerpunkt der neuen Luftwaffe ist nicht mehr der Kampf gegen gegnerisches Luftkriegspotenzial. Ziel ist heute vielmehr ein ausgewogenes Profil mit Fähigkeiten zu unterstützenden Luftoperationen, Überwachung, Aufklärung und Luftnahunterstützung. Das veränderte sicherheitspolitische Umfeld wirkt sich somit auch auf die Infrastruktur und Stationierung der Luftwaffe aus. Bis zum Ende des Kalten Krieges, meine Damen und Herren, hatte nur die Bundeswehr 40 Flughäfen nur in der Westdeutschen Bundesrepublik. Ohne NVA-Flughäfen, ohne Amerikaner, Franzosen, Belgier, Kanadier und so weiter. Wir gehen demnächst auf 16. Der Fluglärm, den militärische Flugzeuge produzieren, nur in der Westdeutschen Bundesrepublik, ist in der Größenordnung um 90% verringert. Trotzdem oder gerade deswegen stellt der Fluglärm immer noch einige, der militärische Fluglärm. Die Bedrohung im Kalten Krieg führte zur Infrastruktur auf der C-Linie oder man kann auch sagen auf einer Banane. Autobahnabschnitte hätten notfalls als Landebahnen umfunktioniert werden können. Heute gibt es diese klar geografisch definierte Bedrohungslinie, einer rückwärtigen Frontlinie, gibt es nicht mehr. Nicht mehr Hauptangriffsrichtungen eines realen Gegners bestimmen die Stationierung, sondern funktionale Fragen. Wir haben untersucht, wie sich Flugbewegungen entwickeln. Eurocontrol ist zu dem Ergebnis gekommen, dass wir vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren einen Zuwachs des Luftverkehrs in der Mitte Europas um 100-200% bekommen. Das ist der tiefere Grund, warum wir die Stationierung, insbesondere der schnell fliegenden Flugzeuge, strukturell vom Süden in den Norden verlagert haben. Ein weiterer Grund oder eine weitere strategische Entscheidung ist die Stationierung unbemannter Luftfahrzeuge in Schleswig-Holstein. Dort können sie leichter und besser in den Luftraum gebracht werden als vom Süden Deutschlands. Auch auf die Logistik hat das veränderte sicherheitspolitische Umfeld massiven Einfluss. Im Kalten Krieg galt der Grundsatz der Bevorratungslogistik. Die Logistikstandorte waren, wenn man so will, entlang dieser C-Linie so, dass bei einem sowjetischen Angriff die Truppe, die Landesverteidigung macht, logistisch versorgt werden kann. Heute wird aus der Bevorratungslogistik eine Bereitstellungslogistik. Logistische Infrastruktur ist heute nicht mehr in geografischer Bedrohungslinie auszurichten. Andere Kriterien stehen im Vordergrund. Wirtschaftlichkeit, Synergie. Wir hatten getrennte Einheiten, wenn Sie so wollen, für Transport, Instandhaltung und Materialbewirtschaftung. In der neuen Bundeswehr gibt es gemischte Logistikbataillone, die als solche dann modular auch für Einsätze zur Verfügung gestellt werden können.